Morgen ist Montag. Ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht für dich? Das Wetter scheint, wir haben Freizeit, der Sommer ist eingeläutet, die Lockerungen werden zurückgenommen, wir können rausgehen. Aber morgen ist Montag, wir müssen zur Arbeit, zur Schule oder wohin auch immer. Wie geht's dir bei dem Gedanken? Arbeit beschäftigt uns enorm, oder? Ob wir nun berufstätig sind und in dem Sinne arbeiten, dass wir Geld dafür bekommen, oder ob du vielleicht zu Hause im Haushalt tätig bist und das deine Hauptbeschäftigung ist, oder du vielleicht Angehörige pflegst oder dich um sonst irgendwas kümmerst. Arbeit beschäftigt uns unser ganzes Leben lang, oder? Und ohne Arbeit, wissen wir alle, überleben wir nicht. Selbst wenn Einzelne in der Gesellschaft nicht arbeiten, weil sie entweder nicht wollen oder auch gar nicht können, irgendwer muss die ganze Arbeit machen. Arbeit beschäftigt uns. Arbeit macht, glaube ich, auch gerade in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, einen großen Teil unseres Lebens aus. Also wenn wir jemanden kennenlernen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, bei mir ist es meistens so, früher oder später, und es dauert meistens gar nicht lange, es ist schon die dritte oder vierte Frage, manchmal sogar die zweite oder erste ist, was machst du eigentlich? Ja? Und alleine diese Frage, was machst du? Ne? Also wir meinen ja, was macht unser Leben aus? Das steckt da irgendwo dahinter. Aber im Konkreten bezieht sie sich eigentlich darauf, welchem Beruf gehst du nach? Es ist eine Identitätsfrage. Arbeit beschäftigt uns, es macht unser Leben aus, auch wenn man mit jungen Menschen spricht. Es geht viel darum, Schulabschluss, was kommt danach, welche Ausbildung machst du. Arbeit ist überall, die Wirtschaft bestimmt unser Leben. Grundsätzlich in der menschlichen Zivilisation, glaube ich, aber gerade auch in unserer Gesellschaft. Und wenn etwas wichtig ist im Leben, dann sollten wir als Christen auch diejenigen sein, die darüber sprechen, oder? Weil alles, was wichtig ist im Leben, das glauben wir, steht in einer Beziehung zu unserem Glauben. Und Gott hat zu allem, was für uns wichtig ist, etwas zu sagen. Und deswegen hat er auch zu all den wichtigen Themen sich in seinem Wort uns offenbart. Manchmal habe ich den Eindruck, und ich bin mir nicht sicher, ob gerade ihr, die ihr vielleicht jetzt hier sitzt und schon irgendwie ganz lange zur Kirche kommt oder mit dem christlichen Glauben in Kontakt steht. Bei mir ist das so, ich bin schon sehr lange Christ und bin auch in eine christliche Kirche, in eine Freikirche hineingewachsen. Und mein Eindruck ist, dass wir sehr oft über Randthemen von Arbeit sprechen. Wie verhalte ich mich am Arbeitsplatz? Was mache ich so auf der Arbeit? Wie nutze ich vielleicht meine Arbeitsstelle und die Umgebung dort, um meinen Glauben von meinem Glauben zu berichten und anderen davon zu erzählen? Aber irgendwie sprechen wir gar nicht so oft darüber, über die Arbeit selbst. Und darum soll es aber heute gehen. Wir haben ja heute an diesem Sonntag so eine Konstellation, die wir normalerweise nicht haben. Meistens haben wir ja drei identische Gottesdienste. Heute haben wir drei fast identische Gottesdienste. Aber es gab in den ersten beiden Gottesdiensten morgens zwei jeweils die gleiche Predigt, aber die ist eine andere als jetzt. Und der Andreas Ediger, der ist mit seiner Predigtvorbereitung immer viel schneller als ich. Und ich habe geguckt, was macht er? Und ich war froh, als ich gelesen habe, er will sich mit dem Thema Karriere und Beruf und wie wir als Christen, welche Prinzipien für uns als Christen auf der Arbeit wichtig sind, beschäftigen. Und dann war ich froh, dass ich mich daran anlehnen kann, möchte aber heute über einen anderen Text jetzt hier im dritten Gottesdienst predigen. Wir sprechen also über die Arbeit selbst heute. Und es sind drei Punkte, über die ich sprechen möchte. Der erste heißt, Arbeit ist Gestaltungsauftrag Gottes. Und darum wird es hauptsächlich gehen. Ich glaube, das ganze Bild wäre nicht rund, wenn wir am Ende nicht noch kurz darüber sprechen, dass Arbeit nicht nur ein Gestaltungsauftrag von Gott ist, sondern auch ein Überlebenskampf. Das ist der zweite Punkt. Und auch drittens, Jesus macht alles, auch Arbeit, neu. Aber wir werden uns vor allen Dingen auf den ersten Punkt konzentrieren und die Punkt 2 und 3 sind eigentlich nur Ausblicke, mit denen wir uns dann, wenn wir denn möchten, im Nachgang auch noch weiter gedanklich beschäftigen können. Arbeit ist Gestaltungsauftrag Gottes. Arbeit, wie ich schon sagte, macht unser ganzes Leben aus. Und seitdem Menschen gedenken können, waren Menschen damit beschäftigt, zu arbeiten. Und wenn wir über etwas so Grundsätzliches sprechen, was das Leben hier auf der Erde eben im Wesentlichen beschäftigt, dann ist es immer hilfreich, in der Bibel in die Urgeschichte zu gucken. Die sogenannte Urgeschichte finden wir im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel, auch Genesis genannt, in den ersten 11 Kapiteln. Hier wird sozusagen die Basis, die Grundlage unserer christlichen Weltanschauung gelegt. Also, warum ist die Welt so, wie sie ist? Was haben wir eigentlich vom Leben zu erwarten? In welcher Beziehung stehen wir zu Gott als Menschen? Was hat Gott mit dieser Welt noch vor? Und da wird so die Basis und die wesentlichen Prinzipien dafür gelegt. Und von dort aus kann man dann immer weiter gucken an die verschiedenen Stellen der Bibel, wo die ganze Geschichte von Gott mit dieser Welt, mit seinem Volk Israel, mit Jesus, mit jeder einzelnen Nation, mit jedem einzelnen Menschen dann beschrieben wird. Von der Urgeschichte springen wir sozusagen immer in die verschiedenen darauf folgenden Bücher, Kapitel und Bereiche der Bibel. Deswegen werden wir auch ganz am Ende noch einmal ins Neue Testament springen. Der Haupttext, um den es heute gehen soll, den finden wir in 1. Mose 1 in den Versen 26 bis 28. Die möchte ich gerne einmal vorlesen. Dann sprach Gott: Nun wollen wir den Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über Fische im Meer, über Vögel in der Luft und über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Dieser Bibeltext, diese drei Verse, enthalten unglaublich viel und da steckt ganz viel drin, auf das in den verschiedenen Stellen nachher auch später in der Bibel Bezug genommen wird. Und selbstverständlich können wir heute Morgen nicht auf alle und wahrscheinlich auch noch gar nicht auf den Großteil der Aspekte hier eingehen. Aber es gibt einige Bereiche, die hieraus wichtig sind und die wir heute betrachten möchten. Dieser Bibeltext findet sich inmitten der Schöpfungsgeschichte und eigentlich nicht inmitten der Schöpfungsgeschichte, wie Gott diese Welt macht, sondern eher am Ende, weil es ist der letzte Schöpfungsakt Gottes. Der Mensch wird gemacht. Vorher ist die Welt aus dem Nichts geschaffen worden von Gott. Es ist die ganze Vegetation, die ganzen Pflanzen, all das ist gemacht worden, all die Tiere, und dann schafft Gott den Menschen zum Schluss. Und über all das, was er vorher geschaffen hat, setzt Gott quasi sozusagen den Menschen als, ich nenne das jetzt mal, Regenten ein. Ich denke, wir sollten hier an dieser Stelle und in Bezug auf diesen Text und auch in Bezug auf unser Thema Arbeit und wie sich Gott das gedacht hat, sind wir geboren zum Arbeiten, wofür leben wir überhaupt, welchen Aspekt und welchen Anteil nimmt Arbeit in unserem Leben ein, da sollten wir uns zwei Fragen stellen. Was bedeutet im Hinblick darauf der Begriff der Ebenbildlichkeit, von dem wir in den Text gelesen haben? Und wir haben eine ganze Menge von Aufträgen gelesen. Das finden wir in verschiedenen Formulierungen. Also sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und so weiter. Sie sollen die Erde in Besitz nehmen. Gott setzt den Menschen über die Tiere ein und er vertraut diese der Fürsorge des Menschen an. Also wir sehen hier ganz viele Aufträge. Was beinhaltet der Auftrag von Gott an uns Menschen? Und die erste Frage ist, was bedeutet Ebenbildlichkeit? Ebenbildlichkeit ist natürlich ein hochkomplexer Begriff in der Bibel. Ich möchte hier mindestens auf zwei Aspekte daraus eingehen. Erstens, wir sind geschaffen, wie uns das Gott hier beschreibt, als vom Wesen her ähnlich zu Gott. Wir sind ausgestattet mit ähnlichen Fähigkeiten, wie Gott sie hat. Und welche Fähigkeiten wendet Gott hier vorher an? Gott schafft, Gott schöpft, Gott macht aus nichts etwas. Und das Zweite ist, Gott setzt, oder was wir aus der Ebenbildlichkeit sehen, ist, Gott setzt sozusagen als Statthalter den Menschen ein. Ein Abbild oder ein Ebenbild, ich denke, das können wir uns auch sehr gut vorstellen und kennen das aus Herrschern früherer Zeiten, eigentlich bevor es irgendwie moderne Kommunikation gab. Da war es ja sehr häufig bis in die Neuzeit rein, dass Herrscher, die ein großes Gebiet verwaltet haben, einen großen Herrschaftsbereich hatten, ein großes Reich hatten, konnten natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Es gab Herrschaftssysteme in der Geschichte, wo es eine zentrale Hauptstadt war und der König, der Regent, der Herrscher war immer dort. Und es gab Zeiten, das war zum Beispiel teilweise im sogenannten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation so, dass der Kaiser eine Art Wanderprediger war, nicht Wanderprediger, Wanderherrscher war und seine Gebiete besucht hat. Aber es war immer das Problem, er konnte nicht überall gleichzeitig sein. Und was hat man oft gemacht? Man hat mindestens mit der Symbolik Abbilder, Statuen an verschiedenen Stellen des Herrschaftsgebiets aufgerichtet, um zu zeigen, das hier ist mein Gebiet. Und wenn es Revolutionen gab, dann war es ja auch oft so, dass einer der ersten großen symbolischen Aktionen es war, so eine Statue eben niederzureißen. Und wenn Gott sagt, die Welt fertig macht und den Menschen da reinsetzt und sagt, das ist mein Abbild, dann setzt Gott dem Menschen als Statthalter, sozusagen als sein Vertreter auf diese Welt ein. Also wir haben die Ausstattung, die Befähigung, als wesensähnlich zu Gott Dinge zu schaffen, Dinge zu tun. Und wir haben, was auch in der Ebenbildlichkeit liegt, die nicht nur die Vertretungsmacht, sondern einen Vertretungsauftrag, also Befähigung und Beauftragung von Gott in dieser Welt. Das ist von Anfang an hier bei der Erschaffung des Menschen angelegt. Und es gibt einen Auftrag, der wird in diesen Versen mit eben mehreren Worten beschrieben. Gott gibt dem Menschen Macht, er setzt sie über etwas ein, er gibt ihnen einen Fürsorgeauftrag. Und bei diesem Auftrag müssen wir wiederum auch einmal genauer nachgucken, was heißt denn das? Für mich, bin mir nicht ganz sicher, wie ihr das so empfindet, für mich haben viele dieser Worte im ersten Moment einen negativen Klang. Macht haben, Gott stellt eine Hierarchie dar und in meiner modernen westlichen Prägung hat das alles einen etwas negativen Touch. Wir kennen in unserer Welt viele Probleme mit eben sowas wie Machtmissbrauch, wie Unterdrückung und weil es alles aus der Hierarchie kommt. Hier müssen wir uns aber vergegenwärtigen, das Bild, das uns in diesem ersten Kapitel in 1. Mose gegeben wird, ist das einer perfekten Welt. Gott sagt immer nach jedem Schöpfungsakt, es ist gut. Und als er den Menschen schafft, sagt er sogar, es ist sehr gut. Also es geht gar nicht um diesen negativen Beiklang, den wir vielleicht mit unseren Ohren hören, sondern es geht um einen positiven Auftrag. Es geht nicht um Unterdrückung, sondern es geht um Verantwortung. Das ist ein großer, aber wesentlicher Unterschied. Es geht nicht um Unterdrückung, sondern es geht, und auch nicht um Machtmissbrauch, es geht um Verantwortung, die übertragen wird. Verantwortung ist, so denke ich, etwas sehr Positives. Und dann frage ich mich auch, geht es hier eher um einen Bewahrungs- oder um einen Entwicklungs- oder Gestaltungsauftrag? Also Fürsorge, Schützen, das sind alles Worte, die eher so in Richtung Bewahren gehen. Wenn man dann weiterliest, die ganze Geschichte wird im zweiten Kapitel von 1. Mose noch aus einer etwas anderen Perspektive auch beleuchtet. Und da gibt es dann den Auftrag von Gott an den Menschen, in einen Garten zu pflegen und zu schützen. Und das macht alles den Eindruck, als ginge es darum, etwas zu bewahren. In meinen Ohren, wahrscheinlich geht es vielen von euch so, und das liegt daran, dass wir in Deutschland leben, wir sind immer so sehr auf dem, auf dem Behalten, auf dem Schützen aus. Wenn wir etwas bekommen, dann sollten wir es und wir verwalten es, wir sind dafür eingesetzt, dann geht es darum, den Status quo zu halten. Ich glaube aber gar nicht, dass das hier gemeint ist und dass es auch in den allermeisten Fällen, wenn nicht sogar immer eigentlich im biblischen Kontext, wenn es um Bewahren und Verwalten geht, geht es eigentlich nicht darum, den Status quo zu behalten, sondern es geht um Entwickeln und Gestalten. Woran macht man das hier fest? Nun, einerseits, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet überhaupt Verwalten, und man denke zum Beispiel an einen Vermögensverwalter, was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist es ja, Geld zu vermehren und nicht Geld zu behalten. Wenn wir zum Beispiel auch mal ins Neue Testament gehen, die Bibelkenner unter uns werden sich da an so ein Gleichnis von Jesus mit den sogenannten anvertrauten Talenten erinnern. Da gibt es drei Personen, die jeweils einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt bekommen und sie sollen damit etwas machen, während der Eigentümer dieses Geldes weg ist. Und als er wiederkommt, fragt er, wie ist es denn gelaufen? Und es gibt zwei davon, die haben das Geld vermehrt, die haben damit etwas Sinnvolles angefangen. Und es gibt einen, der hat damit gar nichts gemacht. Er hat das bewahrt, er hat sogar vergraben und gräbt es aus und bringt es dem Eigentümer zurück und sagt, hier hast du das, ich habe ziemlich gut darauf aufgepasst. Und in diesem Gleichnis wird dieser Mensch verurteilt, weil er hat eben nicht gut verwaltet. Verwalten bedeutet eigentlich gar nicht zu behalten und den Status quo zu sichern, sondern zu entwickeln und zu gestalten. Und wenn wir hier in das erste Kapitel von 1. Mose zurückkehren, dann ist es ja auch Gott, der selbst in dieser Welt, der diese Welt aus dem Nichts geschaffen hat, entwickelt hat, geschöpft hat, gestaltet hat, die ganze Vegetation, die ganzen Tiere etc. geschaffen hat. Als Menschen, um das Bild oder den Gedanken einmal abzurunden, haben wir also den Auftrag, mit unseren Fähigkeiten, also mit dem, was wir tun, letztendlich auch unsere Arbeit, ob das nun unser Job ist oder unsere Arbeit, die wir ohne Bezahlung nachgehen, mit unserer Arbeit etwas zu schaffen, zu gestalten, zu entwickeln. Was wir hier in 1. Mose vorfinden ist, Gott macht aus nichts etwas und wir sind berufen und befähigt, aus dem Etwas, was Gott gemacht hat, mehr zu machen. Gott macht aus dem Nichts etwas. Wir sind berufen und befähigt, aus etwas mehr zu machen. Und dazu, das ist die Einladung dieser Predigt eigentlich. Unsere Schaffenskraft, was auch immer du morgen anfängst zu tun oder tun musst, in dieses Licht zu rücken. Es ist in dieser Welt, sich einzubringen und zu arbeiten, ist Gottes Gestaltungsauftrag. Wenn es also heißt, morgen ist Montag und wir müssen zur Arbeit, dann ist es, morgen geht's weiter. Heute ist ein Ruhetag, morgen geht's daran, Gottes Werk weiterzuführen. Das ist die Einstellung, die wir brauchen und das ist unser Auftrag. Vielleicht sitzt du jetzt hier da und kennst dich auch in der Bibel relativ gut aus und weißt eigentlich ganz genau, was im dritten Kapitel der Bibel passiert. Da gibt es nämlich den Sündenfall und denkst, ja, und da wird doch beschrieben, dass der Mensch unter harten Bedingungen arbeiten muss. Und wenn ich mich heute in dieser Welt umgucke, dann ist das ja auch einfach nur ein harter Überlebenskampf. Und dieser Auftrag, der dann 1. Mose dasteht, der ist vielleicht gar nicht mehr so gültig. 1. Mose 9, also nach dem Sündenfall, da gibt es sozusagen, ohne dass ich jetzt auf die ganze Entwicklung in der Urgeschichte eingehen möchte, da gibt es einen Neustart mit der Menschheit. Es gibt die Sintflut, die Menschheit geht unter, es überleben wenige Menschen, Noah mit seiner Familie. Und Gott gibt Noah sozusagen einen neuen Auftrag. 1. Mose 9, in Versen 1 und 2, dort lesen wir: Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Alle Tiere werden sich vor euch fürchten müssen: die großen Landtiere, die Vögel, die Tiere, die am Boden kriechen und die Fische im Meer. Ich gebe sie in eure Gewalt. Dieser Auftrag hat den gleichen Zungenschlag, an einigen Stellen sogar die gleichen Worte, wie das, was wir in 1. Mose 1 finden. Also dieser Gestaltungsauftrag von Gott für uns Menschen in dieser Welt ist nicht irgendwie durch den Sündenfall abhanden gekommen, sondern er gilt für uns. Und an einigen Stellen müssen wir ihn vielleicht neu entdecken. Welche Sicht haben wir auf Arbeit, auf das Thema Arbeit? Ich glaube, im Nachdenken darüber, und diese Liste ist natürlich letztendlich immer unvollständig, vielleicht gibt es da noch ganz andere Gedanken, ich bin vor allen Dingen auf drei Sichten gekommen, die ich glaube, die in unserer Gesellschaft auf das Thema Arbeit verbreitet sind. Und ich habe festgestellt, eigentlich gibt es in jeder dieser Sichten auch eine christliche Version davon. Einmal, Arbeit ist eigentlich reiner Broterwerb. Also Arbeit, die Tätigkeit an sich ist relativ neutral, aber notwendig, weil man muss ja irgendwas essen. Wenn der Bauer sein Feld nicht bestellt, werden wir alle sterben, ist nicht gut. Und letztendlich erweitern wir dieses Prinzip auf all unsere Tätigkeit. Wir gehen unserem Broterwerb nach und von dem, was am Ende des Monats oder am Ende des Jahres oder wann auch immer auf unserem Konto landet, bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Und was wir da eigentlich tun, ist relativ unwichtig, Hauptsache wir tun was, aber es geht darum, dass das Geld reinkommt. Das ist, glaube ich, relativ verbreitet. Viele Menschen gehen mit dieser Einstellung zur Arbeit. Ich kenne viele Leute oder bin auf viele Leute in meinem bisherigen Berufsleben gestoßen, die relativ genau und manche sogar auf den Tag genau wussten, wann sie in Rente gehen. Weil das Ziel ist es, ja, ich muss jetzt hier sein, ich muss ja irgendwie von was leben, aber das Ziel ist es eigentlich, von dieser Arbeit los und wegzukommen. Und deswegen weiß ich ganz genau, wann meine Rente ist. Und letztendlich, Arbeit dient dann in dieser Logik ja einfach nur dazu, die Freizeit zu finanzieren und zu ermöglichen. Ja? Montag, oh nein, die Woche beginnt, Mittwoch, Bergfest, Freitag, endlich Wochenende. Viele haben Freitag schon sehr früh Feierabend, also beginnt das Wochenende eigentlich schon am Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag ist das wahre Leben und dann gibt es irgendwann mal den heiß ersehnten Jahresurlaub, gut, und dazwischen gibt es dann wieder die Durststrecke im Herbst. Die christliche Version ist vielleicht, ja, Arbeit ist notwendig, es ist halt zum Broterwerb nötig, aber wir brauchen das, um unseren Dienst für die Gemeinde zu finanzieren. Ne? Also wir können ja nicht alle als hauptamtliche Mitarbeiter hier arbeiten, also leisten wir uns die wir eben können. Das sind unsere Pastoren und hier und da vielleicht noch Leute, die wir, wo es ganz besonders in der Gemeindearbeit brennt, und der Rest geht einfach seinem Broterwerb nach, aber eigentlich nur, um sich seine Zeit für den Dienst zu finanzieren. Dann gibt es davon noch eine Steigerung, und die besagt eigentlich, Arbeit ist nicht nur neutral und ist halt notwendig. Nein, Arbeit ist ein notwendiges Übel. Arbeit verschleißt uns, Arbeit macht uns fertig, Arbeit kostet Kraft. Arbeit ist ein notwendiges Übel. Und dann sagt sich der normale Mensch, der vielleicht auch jetzt keine großartig christliche Perspektive darauf hat, oder keine religiöse Perspektive. Wir müssen Arbeit durch den Fortschritt beseitigen. Wenn wir doch nur genug Roboter hätten. Wenn wir doch nur genug Technik hätten, die uns das Leben so einfach macht, dass wir gar nicht arbeiten müssen. Wäre das nicht die ideale, perfekte Welt? Nun, die christliche Version davon ist vielleicht, Arbeit ist einfach nur eine Folge und Strafe, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und die Ewigkeit, wenn wir irgendwann mal bei Gott sein werden, das erlöst uns von der Arbeit. Arbeit ist ein notwendiges Übel. Man kann Arbeit auch ganz anders sehen. Arbeit ist eigentlich die wesentliche Identifikation von mir. Arbeit ist mein Sinngeber und Arbeit ist für mich die Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen. Das ist vielleicht so die andere Hälfte auch in unserer Gesellschaft, wo man jemanden fragt, wer bist du? Und er sagt im ersten Satz vielleicht direkt, ich bin Betriebswirt, ich bin Ingenieur, ich bin Arzt, was auch immer. Ja, man identifiziert sich zu 100% durch seine Arbeit, und wir haben im Westen eigentlich festgestellt, so durch den ganzen technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte, So dass unsere ganz notwendigsten Bedürfnisse sind eigentlich gestillt, die haben wir im Griff, selbst wenn es Krisenzeiten gibt. Wir hungern eigentlich schon lange nicht mehr. Wir kriegen es auch hin, uns irgendwie in sozialen Gruppen zu organisieren, mal besser, mal schlechter. Die normalen Bedürfnisse sind alle gestillt. Jetzt geht es nur noch darum, aus mir etwas zu machen und mich selbst zu verwirklichen. Die christliche Version davon ist vielleicht, ja, Arbeit ist schön und gut, aber das Höchste der Gefühle, der beste Job ist eigentlich, wenn ich es irgendwann mal schaffe, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Wenn ich das normale Arbeiten sein lasse und nur noch geistlich unterwegs bin. Das ist so ein bisschen, die christliche Geschichte kennt das sehr gut. Das gab es im Mittelalter oft, wo normale Berufe relativ minderwertig angesehen wurden, aber geistliche Dienste, geistliche Ämter in der Kirche sehr, sehr hochgehoben wurden. Arbeit ist Gottes Gestaltungsauftrag an uns. Und wenn wir das aus der Perspektive, die wir in 1. Mose finden, dass Gott uns in diese Welt gesetzt hat, befähigt und berufen, als seine Vertreter, sein Werk, sein Schöpfungswerk fortzusetzen, dann gewinnen wir, glaube ich, die allerbeste Perspektive, die wir auf Arbeit nur gewinnen können. Sie gibt uns ganz große Ausgewogenheit, weil nahezu jede Arbeit, und ich möchte einmal irgendwelche kriminellen Machenschaften und andere Dinge einmal ausklammern, nahezu jede Tätigkeit ergibt großen Sinn, weil wir führen Gottes Werk fort. Ob wir putzen, Produkte entwickeln, Busse fahren, Flugzeuge fliegen oder was auch immer tun. Ergibt Sinn, weil wir Gottes Werk fortsetzen mit den Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, als seine Vertreter eingesetzt. Und das schließt natürlich auch jeden geistlichen Dienst und jede andere Tätigkeit, die man tut, mit ein. Aber Arbeit ist nicht unsere Identität, weil unsere Identität liegt in der Gotteskindschaft. Dazu sind wir im Wesentlichen berufen. Das ist unsere allererste Identität. Und dann sind wir von Gott eingesetzt, um sein Werk fortzuführen. Gott macht aus nichts etwas. Wir sind berufen und befähigt, aus etwas mehr zu machen. Das ist mein großes Anliegen, dass wir alle zusammen und mich natürlich mit eingeschlossen morgen in den Alltag gehen und nicht einfach nur auf den Feierabend warten, sondern diese Welt in Gottes Sinne gestalten, mit der Tätigkeit, mit der wir eben gerade unterwegs sind, in die wir gekommen sind, vielleicht durch irgendwelche Umwege oder auch, weil es das ist, was wir schon immer gut konnten, gelernt haben und jetzt tun. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das jetzt hört und sagt, das hört sich ja richtig gut an, das klingt auch total ideal. Aber wenn ich an meinen Arbeitsalltag morgen denke, dann hat das nichts damit zu tun. Da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Probleme, da macht man sich gegenseitig fertig. Ich werde fertig gemacht, manchmal reiße ich mich dazu hin, dann auch andere fertig zu machen und ich warte eigentlich nur auf den Feierabend. Oder du hast vielleicht einen Beruf, der einfach so schwer ist, dass du gar nicht dazu kommst, irgendetwas, da einen großen Sinn dahinter zu sehen, weil du es einfach machen musst, weil du die Überweisung am Ende des Monats brauchst und weil es dich fertig macht. Das ist Genesis 3 nach dem Sündenfall, den ich vorher angesprochen habe. Daraus sehen wir, Arbeit ist Überlebenskampf. Da gibt es Vers 17, die zweite Hälfte bis Vers 19, da sagt Gott zu Adam, dem ersten Menschen, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du gemacht bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Arbeit ist ein Überlebenskampf. Das ist die Realität und einige von uns spüren das in ihrem Alltag wahrscheinlich stärker und andere weniger stark, aber es ist Realität. Die Hauptbotschaft für heute ist, Gott macht aus nichts etwas und wir sind berufen und befähigt, aus etwas mehr zu machen. Aber wenn es dir gerade so geht, wie es hier in Gottes Voraussicht auf Adams Leben beschrieben ist, dass Arbeit einfach nur ein Überlebenskampf ist, dann möchte ich dir einfach zum Ende dieser Predigt noch so diesen Ausblick geben, dass Jesus alles neu macht. Er macht diese Welt neu, er möchte jeden einzelnen Menschen neu machen. Und das wird nicht nur irgendwann mal passieren, irgendwann mal wird es zur Vollendung kommen. Aber Gottes Erneuerungswerk hat gleich nach dem Sündenfall angefangen und hat in Jesus sozusagen und dem, was Jesus getan hat am Kreuz und in seiner Auferstehung den Höhepunkt erreicht. Jesus macht alles neu und Jesus möchte auch Arbeit neu machen. Wie das funktionieren kann, ein kleiner Ausblick, Kolosser 3,23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und ich glaube, dass das in ganz vielen Fällen möglich ist. Nicht immer ist dieser Überlebenskampf der Arbeit so einfach zu gewinnen, aber mit Jesus ist es möglich. Jesus macht alles neu. Jesus macht auch Arbeit neu. Und so ganz zum Schluss möchte ich einfach noch sagen, vielleicht bist du heute hier und mit Arbeit und diesen ganzen Gedanken kannst du gerade nicht so viel anfangen, weil dich im Moment ganz andere Dinge in deinem Leben beschäftigen. Eine familiäre Krise, eine persönliche Krise, was auch immer. Dann möchte ich dir einfach am Schluss mitgeben, Jesus macht auch Arbeit neu, aber Jesus möchte auch alles andere neu machen. Angefangen mit deinem Herzen, dann mit deinem Verhalten, dann mit dem, was du in dieser Welt bewirkst und am Ende möchte er alles neu machen. Und Jesus lädt dich ein, mit ihm auf seinen Erneuerungsweg mitzukommen. Und gerne können wir nachher am Ende dieses Gottesdienstes hier vorne ins Gespräch darüber kommen. Da sitzen auch die Pastoren, die mit Sicherheit Zeit für jedes Gespräch in diese Richtung haben. Und dabei wünsche ich dir Gottes Segen.